Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Gut, geht's los? Durch Florian Lang.
Ganz genau.
Der Stinazer hat es geschafft. Pünktlich ist er gekommen. Mittwoch, 9 Uhr, nehmen wir heute auf. Und was ist gerade passiert vor? Was ist in einer Stunde? Was aus?
Stromausfall in meinem Haus gehabt. Und ich habe lauter Leute schreien gehört. Aber nicht wegen dem Tor, sondern wegen Stromausfall.
Bist du aufgestanden, um das Match anzuschauen?
Nein, ich stehe generell sehr früh auf und irgendwie war da das Match, weil, aber du kennst ja unser Gerede schon, du weißt schon, dass ich nicht so der Fußballschauer bin. Aber du, oder?
Ja, vorab einmal willkommen beim Vaterkater Fußball Special Podcast heute, weil die WM hat angefangen für Österreich und das erste Match ist hinter uns, 3-1 für Österreich. Gratuliere. Ich war schon ein bisschen nervös, ich schaue mir so an, ich bin auch aufgestanden und bei uns war auch der Strom aus. Stehe auf, Viertel vor sechs.
Den ganzen Bezirk haben sie angetraut, haben wir gedacht. Ja. Ja, aber pünktlich mit Matchbeginn war ja der Strom wieder da, also es war gar nichts.
Ja, und dann habe ich mir das Spiel angeschaut, dann ist die Toni aufgestanden, dann hat sie heute ausnahmsweise Käsetoast auf der Couch essen dürfen, weil wir uns das gemeinsam angeschaut haben. Und dann, sie ist ja so, ich war jetzt vor 2 Wochen oder was mit ihr in Wien bei der Frauenfußballnationalmannschaft Österreich gegen Slowenien.
Ah, das schon her, weil das wäre immer eine Frage gewesen, schaut die Toni mit dir dann Fußball eigentlich so? Oder nur im Stadion? Oder weil in der Frühheit ist mit dir gesessen und hat geschaut?
Ja, sie hat in erster Linie in Toast gegessen, hat aber schon zugeschaut, weil, also ich weiß nicht, im Stadion da in Wien, als wir das geschaut haben, war sie 90 Minuten, also zuschauen ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Sie, also wir waren mit einem Freund von ihr, sie läuft dann halt so runter die Tribüne rauf und runter, dann will sie halt mal dorthin und dahin, dann kommt da. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Rabe, aber der Adler ist das offensichtlich, das Maskottchen vorbei und klatscht so ab. Das taugt ihn natürlich.
Ach ja. So, die Maskottchen und so. Also halt so diese Lebend-Cartoons.
Ja, sowas taugt ihn natürlich. Und dann heute, und dann gegen Österreich-Slowenien, Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Österreich war weiß, Slowenien war blau. Und sie sucht sich halt einfach die Farbe aus, die ihr mehr taugt. Ja, und sagt, ich bin für die Blauen. Ja. Also war sie für Slowenien. Und heute hat sie ja dann mal geschaut, was für Farben sind da im Spielfeld. Österreich hat, glaube ich, gehabt Rot, Jordanien Weiß und am meisten hat ihr taugt der Schiedsrichter. Aber der hat so ein türkises Leiberl angehabt.
Also ich finde auch total, also Bewertungen noch vorab ist einfach das Wichtigste. Du und deine Frau, die Anja, schaut auch Fußball?
Sie ist ja ursprünglich aus Deutschland.
Also nur deutsche Matches.
Ja, und da rede ich auch mal manchmal mit ihr drüber. Deutschland hat ja gespielt gegen Curaçao 7-1 gewonnen. Ja? Und ich sage manchmal zu ihr, ich glaube, das ist für die schwer nachzuvollziehen, wenn man aus Österreich ist, wie man so ein Fußball-EM oder sowas angeht. Ja? Weil aus Deutschland, wenn du aus Deutschland kommst, bist du es gewohnt, dass die halt gewinnen. Ja, es ist so, okay, es geht
also mal vernichtend los. Gewinnen. Wen haben sie da mal so vernichtend geschlagen? Brasilien, ja. Also mit 7-1, wo quasi eine Nation zerbrochen ist.
Ja, genau. Die Deutschen mit ihrer Nüchternheit haben die spielfreudigen, aber viel zu emotionalen Brasilianer damals auseinandergenommen. Und da kommt auch die Nüchternheit von der Anne dann ein bisschen durch und sagt sie, ja, Deutschland gewinnt ja sowieso, davon geht man mal aus. Österreich hat dann das 1-1 kassiert, ja, gerade in dem Moment, wo sie mir irgendwas gesagt hat und ich war dann so, das gibt's ja nicht, es kann ja nicht schon wieder sein. Und sie, was ist denn los, warum bist du denn so angefressen? Und ich habe gesagt, nein, Ausgleich, Jordanien hat den Ausgleich geschossen und das kann sie dann nicht so wirklich nachvollziehen, ja, warum.
Aber zuerst hat sie das persönlich genommen und glaubt, du beziehst dich auf sie.
Ja, ich reg mir irgendwas auf und habe gesagt, es geht ums Fußballspiel. Ich bin jetzt nicht so ansprechbar in dem Moment. Und die Toni dann, ich habe mich geschreckt, weil du warst zu laut. So laut.
Und gesagt, bist du dann echt so apathisch vom Fernseher, so versunken in der Couch und also wirklich unansprechbar?
Also ich bin dann schon ein bisschen am Anfang, tue ich immer so ein bisschen auf cool und nüchtern. Und wenn es dann irgendwie schlecht spielen oder so dahin, du weißt ja, in Österreich.
Also waren es schlecht?
Ja, es ist meistens immer so. Ich kann mich erinnern, meine erste Fußball-WM war 1990. War das Auftaktspiel Österreich gegen Italien. Ja, da war ich 11 oder 10 oder so. Österreich spielt Verteidigung die ganze Zeit bis zur 70. Minute. Die Italiener stürmen. In der 70. Minute köpfelt dann so ein kleiner italienischer Stürmer ein zum 1-0 für Italien. Und was sagt der österreichische Kommentator in typischer Manier? Jetzt ist es passiert. Also so, irgendwann passiert es, kriegen die Österreicher das Tor.
Das war die WM in Italien.
Genau, 1990 war das.
Wo dann Deutschland Weltmeister geworden ist,
ja,
oder?
Ja.
Weil da war ja Ministrantenausflug gerade in Rom. Ich habe diese EM in Rom erlebt. Und jetzt muss ich ja meinen Fußballzugang dazu sagen, also ich schaue keine Matches, also aber ich lese. Also ich lese ziemlich alles oder konsumiere die Stories dahinter und ich vielleicht auch deswegen, weil der Einstieg in Rom ein Stadterlebnis war und kein Stadionerlebnis. Also wir waren Ministrantenausflug, da ist man
halt, du warst Ministrant?
Nein, ich war. Ja, ich komme vom Land, da ist man Ministrant. Weißt du, man nimmt jede Chance wahr, irgendwie das Land zu verlassen. Und wenn du beim Ministrantenausflug nach 4 Jahren hart ministrieren nach Rom fahren darfst mit der Gruppe, dann tun wir das halt auch. Aber wie auch immer, also ich meine, wir haben von der Audienz vom Papst, der dann so 5 Meter neben dir steht oder so, bis hin zur Sixtinischen Kapelle und was dem Michelangelo Pietà und so. Man schaut sich halt die Klassiker an, aber was halt damals halt wirklich die ganze Stadt dominiert hat, ist halt ganz einfach, dass eine Fußball-WM im Staat der Italien war und speziell in Rom. Also du hast ein besagtes Spiel gerade angesprochen. Natürlich hat die Ministranteneinheit in irgendeiner Kapelle oder irgendwo das Spiel auch angeschaut und hat verloren, aber das Bild auf der Straße war halt ein anderes. Weil hast du schon mit Italiener feiern gesehen?
Nein, ich habe in Italien oder so.
Ausnahmezustand. Also das, ich weiß nicht, ich glaube, sie sind ja weitergekommen und dann, wir waren ja nur Wochen oder so. Aber da hat mein Interesse fürs Drumherum wahrscheinlich begonnen.
Und das heißt, du schaust nichts, aber nimmst alles auf und liest und
kriegst die Reels, die Dramen, also die sich dahinter ergeben und so. Oder halt die Geschichten, wie zum Beispiel die japanische Mannschaft, die Garderobe halt hinterlässt, so mehr oder weniger so aufgeräumt, die Handtücher zusammengelegt und so weiter. Mit die Plastiksackeln schon so zum, als Erkennungsmerkmal ins Stadion stürmen, um nachher aber mit den Sackeln halt den Müll zusammenzurahmen. Die Schotten, die zu Tausenden durch Posten marschieren und Dudelsack pfeifend, wie heißt die Armee, Taten Army oder wie?
Irgendwas.
So klar. Irgendwas, klar. Und das ist halt schon, ich kenne sonst den Dudelsack eigentlich nur als Intro von Korn, also von dem Song, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der geheißen hat, von der Band. Und irgendwie so dieser Pathos oder das wenn die da marschieren und dann hast du also halt dann. Und ich habe in Glasgow studiert, das muss ich halt auch dazu sagen. Da ist mir auch wieder ein Fußballerlebnis passiert, weil ich habe damals blonde Dreads gehabt und da gab es diesen Fußballer Jonsson, den Schweden, der hat bei Celtic oder Rangers gespielt. Natürlich hat mich welche Mannschaft er auch immer war, die gegnerische Mannschaft auf der Straße entdeckt und alle ganz verdattert geschaut und ich mir gedacht, scheiße, jetzt haben wir da 45 oder 150 besoffene Fußballfans entdeckt als Fußballer von der falschen Mannschaft. Aber ich war halt kein Fußballer, aber ich habe dann halt wirklich Fotos von Fans mit mir, also ich hab selber auch Fotos davon noch. Also ich finde diese Stories dahinter halt einfach wirklich viel, viel spannender wie das Spiel selber. Ich hab's heute wirklich.
Die Rose, interessiert sie irgendwie dafür? Schaut sie dazu irgendwas? Die Nationalhymnen gespielt werden oder alle so bunt angemalt sind oder solche Sachen?
Ich weiß nicht, ob sie das in irgendeiner Form schon mal wahrgenommen hat. Also jetzt die WM ist ja wirklich so angelegt, dass das als Durchschnittseuropäer nicht wahrnimmst, weil halt es die Public Viewings halt wegfallen. Weil ich weiß nicht, ob es im Chelsea heute um 6 Uhr in der Früh schauen heißt kennen. Ich weiß es nicht. Weil die Lokale, die bei uns sowas immer machen, also in unserem Bezirk, wo du ja auch wohnst, also ich hätte da jetzt nichts bemerkt, dass sie da irgendwas tut, zu welcher Uhrzeit auch immer. Aber ich glaube, mit der Oma hat es Skifahren geschaut, aber ich glaube, es nicht einmal das zahlt wirklich. Also normalerweise dieses flimmende Bild, egal was, also da sind ja Kinder schnell zu ködern, aber ich glaube, das wird schnell Fahrt auch.
Ja, ich meine, es ist schon, ich war mit der Toni bisher hauptsächlich auf so kleinen Fußballspielen, oder in Wien oder irgendwo in der Steiermark, die so 400-500 Leute. Und da waren wir, weil Viktoria Meidling, Bezirk Meidling ist ja gleich um die Ecken von da, da waren wir ein paar Mal zuschauen, weil das ist relativ weitläufig und da kann man ein bisschen spielen und so. Und dort ist ja der Trainer, der Toni Bolster. Ja? Der wird dir ja auch was sagen, ja, als Kind der 90er. Ich meine, großes Fußball.
Ja, das stimmt. Ist das der?
Das ist ja, ich sehe, du bist noch in der Vergangenheit mit den alten, ja, das stimmt, Hektiker-Sprüchen.
Ich wollte sagen, ich kenne es für die Hektiker, aber war mir jetzt nicht ganz sicher gewesen, ob es der richtige Fußballer gewesen wäre.
Und ich habe echt Schwäche für ihn, weil ich ihn einfach immer in den 90ern so cool fand.
Hast du dein Kind nach ihm benannt?
Ja, das ist nämlich das Lustige.
Nein!
Na, ja, jetzt. Und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir ein Foto. Toni war mit, ja, Toni Boris dann nach dem Spiel, geht zu ihm hin und sagt, Toni, können wir ein Foto machen? Er macht mit allen dort ein Foto. Da kommen die Leute dann hin aus Deutschland, wo er früher gespielt hat, weil er weiß, da jeder bis zum Schluss kann mit ihm ein Foto machen oder was drin. Ich gesagt, ja, sicher, machen wir ein Foto. Dann gesagt, ja, da Toni, unsere Tochter, die heißt da Toni. Und ja, na super. Und dann sage ich zu ihm, aber ich muss dir sagen, nach dir haben wir es nicht benannt. Und der, ja, na passt schon. Und der war echt, er ist echt einfach sympathisch. Und dann hat er Fotos gemacht und dann bin ich mit der Toni raus, aufs Radl, wollten schon fahren. Und dann hat draußen die Frau Bolster gewartet, vor dem Fußballplatz und offensichtlich schon länger. Weil dann ist irgendeiner gekommen, Toni, deine Frau wartet schon so länger. Und dann ist er zu ihr ins Auto gesagt, was soll ich machen? Alle wollen ein Foto von mir. Und dann sind sie gefahren. Das war unsere Geschichte mit Toni Polster.
Ist auch das Wort Blitzkneißer von ihm, oder? In dem einen Interview. Ich sage, ich kenne dich, bei mir blitzen jetzt erst die Geschichten nach der Reihe auf. Also du hast mit Rom da gerade was gestartet, das ich total vergessen hätte. Also wenn du dieses Spiel, wo Österreich verloren hat, 1-0 verloren hat, ich hätte dann das nie mehr gedacht, wo kommt mein Interesse für den Wahnsinn drumherum her? Aber ich meine, vielleicht ist das auch soziologisches Interesse, das vielleicht doch durch mein Kunststudium vielleicht so ein bisschen gestartet wurde. Aber ja, die Geschichten dahinter, der Dormann, der jetzt da gerade so zum Superstar von Kap Verde, also das sind die Stories, wo ich dann so ohne jemals ein Spiel gesehen habe, dann halt trotzdem auch mit Tränen kämpfen darf, wenn da 40-Jährige plötzlich dann so ihren späten Moment haben.
Schön, ich finde auch diese Geschichte, deshalb gehe ich mit dir hin, ich meine, das Spiel und so nimmt sie nicht so wahr, aber sie merkt dann schon, dass das halt irgendwie was anders ist. Ja? Dass sie da, die Leute haben so Trikots an, dann schreien sie ein bisschen, dann gibt es irgendwelche Fahnen. Dann heute im Fernsehen ist ein österreichischer Jugendlicher da oberkörperfrei und halt komplett rot-weiß-rot angemalt und so. Ja? Mhm. Was ist da? Da eine Fahne auf dem Bauch gemalt und so, diese Sachen. Das finde ich schon lustig.
Ja, weißt du, diese Fahne auf dem Bauch gemalt, das sind ja oft immer so richtige harte Männer. Also so Bierbauchtragende, voll tätowierte, voll glatzige. Vollen Männer, vielleicht kann man Hooligans sagen, aber wenn die dann am Boden knien und rehren, also so, das ist dann so immer so der Kontrast, den man ja sonst im Leben eigentlich nicht zum Sehen kriegt, bei so Bildern und ich glaube, dieser Kontrast ist der mich eher bei dem Drumherum anzieht. Und
da geht's, gell, die Männlichkeit, da darf man weinen, einmal im Leben, naja, wenn dein Team verliert.
Ich habe über das jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wenn Hooligans weinen, ob das jetzt irgendein ein wokes Erlebnis ist oder so, von neuer Männlichkeit oder so, oder ob halt das heimlich weinen, ob diese heimlich weinenden Männer halt auch nur eine gewisse Situation brauchen, wo sie es dann doch vor der Kamera tun und anscheinend schafft es der Fußball.
Ist komisch, oder? Aber bei diesen Leuten, die sonst da sich immer herumprügeln, dann nehmen sie die Männer gegenseitig in den Arm, trocknen ihre Tränen, trösten sich. Ja, also, aber dort geht es offensichtlich. Einmal im Jahr oder einmal alle 4 Jahre.
Alle 4 Jahre. Und, ja. Ich meine, das sind nicht dann alle 2, weil es gibt ja die EM non Jano. Also, ja. Also 2 Events, die mich nicht so interessieren. Also, ich schaue die Spiele weiterhin nicht. Ich habe es heute kurz probiert, habe mir gedacht, nein, das geht nicht. Also, ich finde, die Reels sind einfach kürzer. Und dann das Lesen, dann kann man sich das ein bisschen selbst, da kann man dann fast schon recherchieren. Und übertreiben tue ich es auch nicht, aber die Geschichten dahinter, also eben, wo dann der koreanische Fußballer geschupft wird, koreanische Fan geschupft wird von, gegen wen haben die gespielt, gegen die Holländer oder was war das nochmal?
Weiß ich gar nicht.
Wo dann diese Farbvermischungen, also dann sieht man schon so, also Fußball wird ja oft als Schlachter bezeichnet. Ich weiß nicht, ich habe einmal in der Nähe, im zweiten Bezirk, in der Nähe von Prolog gewohnt und da war irgendein Spiel Österreich gegen Schweden und da wäre das erste Mal so Wikinger-Horden gehört und das, ich meine, ich habe da wirklich fast ein bisschen Angst gehabt. Das war ich 18, 19 Jahre alt oder so. Und ich habe aber niemand gesehen, sondern nur gehört. Diese grölenden, trommelnden Wikinger da und das hat ein bisschen was von Schlacht und gleichzeitig, ich weiß nicht, vielleicht wird es an den Medien so also präsentiert oder halt, das halt dieses Happy-Ding. Es gibt natürlich auch die Negativmeldungen, weil Iran ja und also es sind ja trotzdem genug Geschichten dabei, die total hagelig sind und wo du wahrscheinlich eine eigene Gesprächsrunde drüber starten könntest, was geht überhaupt nicht. Aber prinzipiell kommt mir vor, dass der Mainstream gerade eine sehr glattpolierte, friedliche, ein friedliches Gemeinsam propagiert, ob es wirklich so ist, I don't fucking know.
Ja, das ist halt bei den Großereignissen, das ist halt immer so beides. Grundsätzlich finde ich das schon gut, wenn da so Länder und Leute zusammenkommen und gemeinsam da mal was feiern. Aber natürlich, diese Fußball-WM ist
die ja mittlerweile
eine Riesenindustrie und vor allem in den USA. Ich glaube, da durfte ein Schiedsrichter nicht einmal einreisen.
Ja, der somalische Schiedsrichter durfte nicht einreisen, der wurde mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Also Und was waren die Ticketpreise und so? Also die USA ist ja die Ausgeburt des Kapitalismus. Gleichzeitig die Fotos von den Stadien, die nicht ausverkauft sind und so. Und man muss halt gleichzeitig sagen, ich krieg's nur in den Reels mit, ich weiß nicht, was ist jetzt davon wirklich, was probiert da jetzt jemand gerade als Gegenposition zu dem Funktionierenden darzustellen? Die aber Leute, die Iraner, die nicht die Fahne der Opposition hissen dürfen und so wegen dem Abkommen und so. Also ich meine, du bist in einem Kriegsland als Iraner, also in deinem...
Ja, die Geschichte ist natürlich dafür, vor allem diese Großereignisse, die werden halt ausgeblendet, großteils diese ganzen anderen Geschichten und so. Und ja, ich muss auch, ich merke das bei mir auch, also ich verfolge die WM jetzt auch nicht so wie früher irgendwelche Spiele, weil das halt mit den anderen Kickzeiten, aber diese ganzen politischen Sachen, das mir sonst schon interessiert, ich verfolge das momentan echt kaum.
Also du meinst jetzt die politischen Situationen im Kontext mit Fußball?
Ja, Iran zum Beispiel, ja, die immer wieder ausreisen müssen, die müssen offensichtlich nach jedem Spiel wieder ausreisen.
Das war der letzte Stand, aber ich merke, dass die Infos, also es gibt ein paar, wenn du nicht wirklich recherchierst in den ernstzunehmenden Pressemedien, wenn du jetzt nur googlest oder halt bei den Reels weiterklickst, ist es halt wirklich hakelig, was ist wirklich, also...
Ja. Aber jetzt habe ich eine andere Frage an die, sozusagen für die zukünftigen Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen in erster Linie. Rosi, Toni, unsere Töchter. Mhm. Hast du, die Rosi wird jetzt 5, die Toni ist jetzt 4,5. Haben wir jetzt schon so angefangen zu überlegen, so Kurse, was auch immer sie jetzt machen will. Sie hat mal so einen Tourenkurs da gemacht in der Volkshochschule, wo sie halt einmal die Woche einfach nur herumläuft. Aber so, weil in ihrem Kindergarten natürlich auch Fußball, manchmal schon Fußballkurs oder was auch immer, ob sie Bock auf sowas hätte, Schwimmkurs. Ja. Also ich will auch nicht zu viel, sie da gleich mit 4, 5, was die da 3 Kurse anmelden und so, sondern mal schauen, auf was sie Bock hat. Auf der anderen Seite denke ich mir schon, wenn sie da gerne einen Ball kickt oder was, dass man sagen, okay, schauen wir uns mal um, ab nächstes Jahr im September, also im nächsten Semester, was einfach mal zu schauen, auf was sie Bock hat. Habt ihr mit der Rosi solche Sachen schon mal gemacht, ausprobiert, irgendwelche Kurse?
Ja, wir sind da schon relativ fortgeschritten, unter Anführungszeichen. Also die Rosi war halt so in relativ jungen Jahren, so ab 2, glaube ich, ist das voll präsent worden, das Ballett. Also die war, okay, ist voll auf Ballett gestanden. Also ich habe ein Bühnenbild für Oper gemacht und habe von der Oper, von einem Komponisten, man kann sich das nicht vorstellen, was wie so eine moderne Oper, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Ich habe da kaum keine Referenzen gehabt und habe dann eine Referenz von einem Komponisten verlangt und dann habe ich ein Video bekommen und das habe ich mir halt auch geschaut und ich habe nach 3 Minuten hätte wieder zugemacht, hätte kurz reingeklickt, dass ich mich auskenne. Mir ging es ja nur um die Visuals und um das Anlegen, auf was kann ich mich da circa vorbereiten auf den Musiker, Sänger, wie das in sowas in einer modernen Variante ausschaut. Aber ich habe gemerkt, die Rosi bleibt picken. Ich weiß nicht, ob es das bewegte Bild war, weil das war die Zeit, wo Fernsehen für sie gar noch schwieriger war. Da hat es eher so 2, 3 Minuten, dann war sie auch fad. Wurscht was. Gell? Also ob es ein Nils Holgersson oder es war einfach zeitlich begrenzt. Und das hat es dann wirklich 50 Minuten durchgeschaut, diese Referenz-Oper, wo jetzt nicht mehr mein Name war. Und irgendwie hat dann bei der Katrin hat das Tierlauf aufgegangen und dann hat sie halt eben so Schwanensee und so rausgeholt. Und dann musst du halt mit der Rosi Schwanensee tanzen. Also ich. Da gibt es ja Videos davon.
Ja, du raus damit einmal. Ne?
Raus damit, nein, ich weiß nicht, ob ich so mutig bin.
Und dann habt ihr gesagt, Rose, wirst Ballett.
Ja, nein, aber wir haben auch da, weil das ist, du hast dich ja schon ein bisschen so jetzt impliziert in dem Ganzen. Man überlegt sich dann halt, ja, was ist zu früh, was ist zu aufzwungen, was sind die Eltern, was ist das Kind selber? Wann entmündigt man das Kind sogar und sagt, na, was warst du schon, das interessiert dich eh nicht. Aber ich habe das mitgekriegt von anderen Eltern, dass sie halt sehr früh, so mit kurz vor drei oder um drei herum, die Kinder halt in Karate oder in irgendwas angemeldet haben und dann die Kinder so nach dem zweiten, dritten Mal einfach nicht mehr hin wollten. Und da haben wir gedacht, okay, lassen wir uns beim Ballett ein bisschen länger Zeit. Und wir haben es dann aber angemeldet in Ballett und dort ist dann noch hingegangen und ich weiß, da war eine russische Mutter mit zwei oder drei Kindern und ich habe irgendwie so geredet, ja, das ist halt so, als Künstler, ja, es ist nie leicht und ich war total überrascht, wie ich gemerkt habe, stell dir vor, sie wird Balletttänzerin, gell? Mhm. Dass das für mich total ein arger Gedanke wäre, weil das halt also ein Hochleistungssport ist, der mit 25 oder 27 spätestens wieder vorbei ist, weißt halt, Ganzkörper geschädigt, ich befreundete Tänzer, nicht unbedingt Ballett, aber die haben alle so ein bisschen Titanknie oder hinige Schulter oder alles auf einmal. Und die russische Mutter gleich knochentrocken, viel zu spät, das geht sich nicht mehr aus. Nur, dass du die auskennst, gell, so ein kleiner Österreicher. So, wenn du das wirklich hättest wollen, dann hättest du das mit 2,5 anmelden müssen und nicht in der VHS-Ballettkursschule, sondern in der
Staatsoper-Ballett.
Im Steinbruch-Peitschenschlag-Ballett von keine Ahnung wem. Also.
Na, aber das ist schon.
Und ihr?
Nein, wir haben uns jetzt schon drüber Gedanken gemacht, weil ich das natürlich mitkriege. Ich meine, die Toni hat jetzt noch 2 Jahre Kindergarten. In ihrer Gruppe sind natürlich auch Kinder, die kommen jetzt ab September in die Schule. Und die, vor allem Fußball, vor allem bei den Buben, habe ich das Gefühl, ist das jetzt bei manchen schon so Thema. Ja. Verein, ist dir was für ein Verein? Du spielst nicht nur mehr einfach da im Garten oder auf der Wiesn oder bei der VHS, sondern gehst vielleicht zum Verein und dann vielleicht gleich Austria Wien oder Rapid, die diese ganzen Geschichten.
Und das ist bei euch im Kind, das hörst du schon mit?
Ich höre schon, ich habe letztens da Gespräch mitbekommen, wo ihr gleiche Gruppe und so, Fußball, nächster Schritt, ja, und heißt jetzt nicht, dass die Eltern da unbedingt, dass die ja Austria und übernächstes Jahr schon Jugendnationalteam, aber wo dann diese Gespräche schon da sind, ja, aus die,
also die Fußballeltern und die Fußballkinder dazu, also das gespielt, ja. Man, die gibt es bei uns auch, ja. Also das Bild kenne ich.
Und das heißt ja dann auch, die für uns ist klar, wir wohnen im 15. Bezirk, da ist der Kindergarten, da wird wahrscheinlich auch die Schule sein, aber wenn es dann mit 6, 7 vielleicht dann bei Austria Wien Fußball spielst, ja, 10. Bezirk, dort ist eine Schule ja dabei, also da gehen diese ganzen Sachen schon los, ja. Gehen wir unser Kind dann dorthin, bringt jeden Tag noch Favoriten und so. Also das ist ja dann doch was anderes.
Also es gibt kein Dynamo 5 Haus oder so.
Es gibt leider nicht, ja, Dynamo 5 Haus.
Oder weißt du, wie war das Rudolfs Crime so irgendwie. Da muss doch irgendwie so eine Pizzeria-Mafiosi-Mannschaft geben oder so.
FC-Mafiosi.
FC-Mafiosis.
Das Vereinsheim, die Pizzeria Mafiosi, für alle, die nicht kennen, legendäre Pizzeria in Rudolfsheim 5 Haus, Rheindorfgasse, die hat zugemacht mittlerweile. In der Rheindorfgasse, wenn du vorbeigehst, seit letztem Jahr, glaube ich, steht immer noch Renovierung oder was auch immer, aber ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Könnten wir jetzt das Vereinsheim verwenden für FC
Mafiosi? Die ist wirklich zu, die hat sie wirklich 30 Jahre oder so gegeben, weil ich muss ja zugeben, ich bin ja selber auch nicht mehr hingegangen, seit das Blatt, die sind ja aus dem eigentlichen Standort raus, ich nehme an, gepresst, geekelt oder wie auch immer waren. Ich glaube, ganz freiwillig sind die nicht gegangen. Aber ich bin eher nicht mehr hingegangen. Die Gefahr der Lebensmittelvergiftung war mir dann doch immer eine Spur zu hoch. Eine Pizza um 2,70 Euro oder so, die Margherita, ich weiß nicht, was am Schluss gehabt habe, 3,10 oder so. Das war mir einfach immer zu hakelig, zu welchem Preis das Ganze passiert. Ja, aber ich habe den Innenhof, den alten, schon sehr nett gefunden und
ja,
so.
Also aber die gibt es nicht mehr. Und ja, ich meine, sonst, da gibt es keinen wirklichen Fußball. Club, es gibt.
Also ein Stückchen Gourmet-Geschichte, 5 Haus ist Geschichte. Ist und Geschichte. Ich habe es nicht einmal mitgekriegt, obwohl ich wahrscheinlich täglich vorbeigehe.
Na, kannst dort vielleicht was Neues aufmachen. Ja?
So fad ist man.
Aber so mit dem Verein, also ich habe selber Fußball gespielt, ich glaube, ich bin mit 7 oder 8 in Fürstenfeld zum Fußballverein. Und wir haben jetzt schon überlegt, weil die Toni spielt so ganz gern Fußball, wenn sie da im Park ist mit den anderen, dass man halt im Herbst, da gibt es so auf der Schmelz oben, das ist im 15. gibt es rein, das glaube ich am Anfang Mädchen-Fußball-Team oder wo dann später halt auch so Frauenteams und so sind, da sie mal irgendwo hinzuschicken, einmal die Woche und einfach zu schauen, auf was sie Bock hat. Ja.
Wann ist das losgegangen, das bei ihr Interesse da diesbezüglich?
Also so richtig von sich aus, dass sie dass sie merkt, sie hat so Bock, sagt Fußball spielen, da jetzt auch im Spielplatz seit einem halben Jahr oder so.
Aber bei ihr ist das so spät, weil ich kann mich an einen Moment erinnern bei der Rosi, da war sie, glaube ich, so um 2 herum. Also wenn ich da ein anderer Elternteil gewesen wäre, glaube ich, wäre das der Punkt gewesen, um einzuhacken, um da ernst zu machen. Aber ich halt nicht. Also.
ja, ich meine, wir haben diesen Tourenkurs gemacht, das hat ja halt voll taugt. Einmal die Woche, das waren 6 Einheiten, um die Ecken. Da waren natürlich auch Kinder aus ihrem Kindergarten, das ist dann immer noch was anderes, wenn es mit denen gemeinsam ist. Aber das taugt dir. Also das ist so da herumlaufen, balancieren und dann so drüber. Also aber Bewegung taugt dir.
Bist du dann, ja, das ist schon, bist du dann auch dahinter, dass ihr dann so Kurs, also halt so Vereinsgeschichten. Es ist immer so, vielleicht beim Ballett hast du das vielleicht gemerkt, so, bist du ein Elternteil, der da eher ein Beiständer ist, ein erlaubender Beiständer, der quasi wertungsfrei ist. Oder bist du einer, der, das klingt jetzt wieder ein bisschen negativ, der in die Richtung auch so schiebt, also halt so, man könnte auch Druck ausüben, sagt, das klingt jetzt sehr negativ dann sogar.
Ja, ich meine, nachdem sie jetzt mehr Fußball interessiert ist, habe ich jetzt schon im Schnitt einmal die Woche mit ihr darüber geredet, wie es ausschaut mit ihrer Basketball-Zukunft. Ja? Weil,
sie zu zwingen.
Weil ich ja schon der Meinung bin, da ist viel Potenzial da bei der Toni Richtung Basketball. Und ich habe mir das ja, haben wir eh schon mal drüber geredet, schon mal so vorgestellt, dass wir da dann reisen können, London, Madrid, New York, in der
du meinst,
Frauenbasketball-Liga in den USA oder so. Und da habe ich jetzt schon mit ihr einmal die Woche, wir lassen sie natürlich machen, auf was sie Bock hat. Aber das ist dann schon der Punkt.
Das wollte ich wissen. Also es geht schon darum, auf was sie Bock
hat. Ja, natürlich. Ja. Aber dann ist schon so, dass man mal mit ihr redet, okay, willst du das regelmäßig machen? Hast du Lust, einmal die Woche wohin zu gehen, ja, mit anderen Kindern, auch wenn du da vielleicht niemanden kennst? Und sozusagen Verein, also einfach mal mit, was jetzt wird sie dann 5, da anfangen zu schauen, ob sie Bock hat. Und wenn sie nach dem zweiten Mal sagt, sie will nicht mehr, dann... Dann wäre es so halt, ja. Aber ich finde, wie halt bei allen Sachen, sie halt da begleiten, schon ihr sagen, was das dann auch heißt, ja, dass das, aber wenn sie keine Lust hat, kann man, finde ich, schon einmal mit ihr reden drüber. Aber ich würde sie natürlich nie zwingen, dass sie dann irgendwo hingeht und sagt,
ich meine, glaubst du, dass Profitum, jetzt ganz weit ausgeholt, möglich ist, ohne dass das Elternteil diesen von mir vorher ein bisschen unter Anführungszeichen sarkastisch angeführten Druck auszuüben?
Ja, das ist interessant.
Geht das ohne dem, glaubst, geht sie das aus oder ist dann schon spät, wie mir die Russin damals so gleich ins Gesicht gelegt hat?
Also ich glaube schon, dass es geht. Ich finde, es gibt ein Beispiel, das ich echt faszinierend finde, aus dem Basketballbereich. Die zwei momentan erfolgreichsten deutschen Basketballspieler, die spielen beide in der NBA bei den Orlando Magic. Die sind also super bezahlt, verdienen 150 Millionen Euro, also einer zumindest über 4 Jahre. Also die sind der bestbezahlte deutsche Sportler überhaupt, sind die Wagner-Brüder, heißen die, Wagner-Brüder aus Berlin.
Sind Geschwister,
ja, der eine ist, glaube ich, 3 Jahre älter, beide
spielen Basketball spielenden Klitschkos.
Ja, ungefähr so. Und die sind aus Berlin und da ist die Mutter echt faszinierend, die hat ein Buch geschrieben jetzt über diese ganze Reise und das sind eine faszinierende Familie und die hat immer wieder gesagt, sie hat bewusst ihre Kinder nicht auf die Sportschule geschickt, obwohl sie das wollten, weil sie gesagt hat, sie sollen auch andere Sachen im Leben sozusagen haben, als jetzt immer Sport, Sport, Sport. Und sie sind trotzdem immer zum Basketball auf dem Freiplatz in Berlin, weil sie das selber wollten. Und sie hat sie unterstützt, aber sie hat auch sozusagen nicht geschaut, dass die Kinder merken, es gibt da was anderes im Leben.
Aquarellkurse.
Und wenn sie das wollen. Ja, ja, genau. Und die sind jetzt die erfolgreichsten Basketballspieler Deutschlands. Und
also aus eigenem Antrieb haben sich die dann dort hochgearbeitet.
Ja, einfach weil sie Bock gehabt haben. Sie haben das taugt und so. Und natürlich mit den Geschwister, wenn es gemeinsam funktioniert, ziehst du ein bisschen mit und
positive
so.
Positive Konkurrenz. Ja. Ich kenne das ja mit Freunden und Künstlerkollegen, wo man sich halt wirklich weiterschießt, obwohl man neidig ist und denkt, das kann ich auch, mache ich auch. Und kann man das schon circa vorstellen.
Ja, und da sind die Eltern, wenn du da mal ein Interview anschaust mit den beiden, ist eh lustig, weil sie ist aus West-Berlin, der Vater ist aus Ost-Berlin, beide Mediziner. Gibt es ja so ein Doku auch über die ganze Familie. Ist echt spannend, wenn die so drüber reden, weil dann denke ich mir, das ist echt ein gutes Beispiel, wie du das machen kannst und nicht so, wie du es sonst vielleicht im Kopf hast, wo die Eltern daneben stehen und den Trainer mal beschimpfen, weil ihr Kind nicht eingewechselt wird und diese ganzen Geschichten. Das sagen immer so, im Nachwuchsbereich heißt es ja immer, die Schlimmsten sind die Eltern. Ja.
Im Kindergarten sagst du das halt. Also ja, also das kann ich mal. Aber gut, das ist gut zu wissen, weil der so Typ wie du, der Journalist, der weiß ja dann auch wirklich so Hintergrundwissen. Also die Frage ist da berechtigt gewesen, dass man das auch ohne diesen, sage ich einmal, Druck von außen auch schaffen kann. Jetzt im Ballett konntest du mir die Frage jetzt nicht beantworten, aber ich glaube, Rosis Ballettkarriere, nachdem der Kurs dann, glaube ich, eh für sie dann nach dem dritten Mal, also nicht nach dem dritten Mal, dass den Kurs, also ich glaube, zum dritten Mal hat sie dann nicht mehr angemeldet, zweimal hat sie gemacht, den Kurs. Und ich glaube, es war ja dann einfach zu fad. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass die ehemalige Staatsballett-Tänzerin, die dort die Lehrerin ist, auch eine gewisse Gebrochenheit, die ich halt auch immer bei so Hochleistungsdingen, also irgendwas, die mit 25, 27 ist die Karriere vorbei, vielleicht auch früher oder vielleicht hast du es überhaupt nur für ein Jahr geschafft, weil du halt wieder aussortiert bist, wann bist. Und nachdem ich ja auch eine Lehramtsausbildung habe und dort oft dieses Gerücht des gescheiterten Künstlers halt dann im Raum steht, habe ich das Gefühl gehabt, und okay, und da war jetzt die Konfrontation mit der gescheiterten Tänzerin. Das unterstelle jetzt jemandem was ganz Base, aber diese Ausstrahlung hat, diesen Eindruck hatte ich von der Ausstrahlung. Und irgendwie die Dynamik, also das hat halt nichts, keine Aufbruchstimmung gehabt. Und das war halt so ein Kurs, den man halt macht, das mit den Kindern, das glaube ich war voll super, sie da andere kennengelernt, die nicht mit ihrem in der Gruppe, also im Kindergarten in der Gruppe sind. Und ich glaube, dass das alles gepasst hat, aber es hatte dann halt auch ein Ablaufdatum. Und ich weiß nicht, in dem Fall bin ich jetzt sogar ein bisschen froh war, weil ich halt eben Tänzer Freund habe, die Titanknie haben und die halt da wirklich voll dran geblieben sind. Und ich glaube, der jetzige Stand ist, glaube ich, Sängerin.
Nein, ich finde es schon schön, wie das du siehst, wenn jemand eine Leidenschaft für was hat. Ja, also so,
und das dranbleiben.
Ja, und wirklich, das weil macht natürlich alles, wird früher oder später Arbeit und ist ja mühsam, aber wenn jemand wirklich was macht, was ihm Freude macht und vor allem, das ist ja wirklich, sehe bei der Toni, das ist ja das Schöne dann auch, das nochmal zu erleben bei ihr, diese sie komplett verlieren in was. Ja, also was die, wenn sie was macht, da klettern oder dann am Malen, ja, oder dann da mal spüren, dass sie da so komplett im Moment ist, ihr das jetzt so taugt. Natürlich, nach 5 Minuten ist dann oft wieder vorbei.
Nein, eben, dieses Dranbleiben und diese, und ich weiß halt nicht, immer die Freude pushen oder halt, wenn es aus ist, ist aus und eben let it grow oder halt auch nicht, gell, also.
Aber apropos let it grow, das ist sozusagen angelehnt an einen Musiktitel der Beatles,
Let It Grow von, meinst Let It Go von Frozen?
Aber du bist ein großer Beatles-Fan.
Hast du auf Let It Be jetzt?
Ja, auf Let It Be.
Ja, weil ich war sofort bei Frozen, Let It Go.
Weil Hey Jude ist von den Beatles, oder? Mhm. Ich kenne mich da wirklich, muss ich echt sagen, weil, das ist jetzt die Frage, weil ich habe ja vor 2 Jahren war ich in Berlin bei der Fußball-EM, Österreich gegen Holland habe ich angeschaut und da hat Österreich ja gewonnen und da haben sie dann danach Hey Jude gespielt und Sweet Caroline. Habe ich eine Frage an dich jetzt, weil diese ganzen WM-Songs, da hat ja jedes Team, hat glaube ich einen Song davor oder auf alle Fälle danach, wenn das Spiel aus ist und sie haben gewonnen. Ich glaube, dann wird das im Stadion gespielt. Hast du einen Song, wenn jetzt deine Tochter ja, mit ihrer Kindergarten-Nationalmannschaft oder was immer einlaufen würde bei so einem Matcherl und du müsstest aussuchen für dich ein Lied, das du abspielen würdest, wenn es dann aus ist und sie gewonnen haben oder beim Einlaufen und ein Lied, das die Rosi eventuell aussuchen würde. Sag, Papa, wenn wir da einlaufen, bitte spiel das Lied für uns.
Also den Start in ihm an, wenn ich das jetzt ausspreche, wirst du mir bessern, weil ich glaube, das ist genau dein Eck. Also ich glaube, ich würde, wenn ich es mir wirklich jetzt aussuchen könnte und sage, okay, ich würde es, wäre es schon von Refused New Noise. Also
wirklich?
Das ist jetzt nicht Beatles oder so. Aber ich habe die Rose jetzt zum Beispiel erwischt, dass Behält das Geld da von den Beatles mitsingt. Das ist ja auch eine Nummer ist, die dir in der Zwischenzeit auch gefällt, weil es ja den Hardcore Heavy Metal oder was auch immer ja begründet hat. Aber das war jetzt so sehr intuitiv. Also wenn ich drüber nachdenke, wird sich der Titel wahrscheinlich 24 Mal ändern, weil man ja doch eine Bandbreite hat.
Aber New Noise ist eine gute Wahl.
Ich glaube, das wird auch Kinder nachbauen. Dieses, sage ich mal, dieses Knight Rider-Riff da am Anfang, das sich in den Heavy Metal geschlichen hat, also in diesen Hardcore, Post-Hardcore, du warst wahrscheinlich als Journalist wieder mehr, wie man das richtig bezeichnet. Für mich war ja das Refused-Album, das Shape of Punk, du kam ja so dann der Beginn und das Ende einer Ära. Also
das würdest du nehmen. Weil, ja, und hört die Rosi schon so Lieder? Weil die Toni hat jetzt schon, jetzt war Sommerfest bei uns, da haben sie so Hey Macarena.
Also ich glaube, die Schlussnummer würde sie, glaube ich, Let It Go nehmen vom Frozen-Soundtrack. Also wenn es am Schluss ist, also so, wenn es schlecht ausgeht, also wenn was verloren wurde, glaube ich, du merkst schon, das ist jetzt nicht wirklich ihr Wahl, sondern es ist eine Interpretation von, also Projektion, wie auch immer man das jetzt psychologisch richtig bezeichnet. Also ich glaube, wenn es was verliert, glaube ich, würde ich ihr raten, sie sollte von Frozen Let It Go spielen. Aber ich weiß nicht, ob der Inhalt ihr jetzt so bewusst ist, dieses Loslassen.
Aber so Kinderlieder, also...
Ja, Aram Sam Sam, meine absolute Höllennummer.
Ja, würde schon passen am Ende. Ist ja ein Lied, wenn es gewinnen.
Das wäre so zwischen, während
du spielst. Guli, Guli, Ram, Sam, Sam. Und dann alle, dann hey, ist eigentlich nicht so schlecht. Und dann alle sozusagen können gemeinsam einstimmen, ins Publikum, das ganze Stadion. Ah, Guli, Guli, Ram, Sam, Sam. Und dann,
Nein, es wäre während du spielst wahrscheinlich das richtige Lied. Also wahrscheinlich motivieren wir da jetzt gerade ganze Stadien, sich zu positionieren und zu rebranden und so Kinderlieder einzuführen. Ja.
Würde ich schon. Also Kindergarten-Nationalmannschaft. Wenn da die Rosi dabei wäre, die Toni auch. Was für Position wird die Rosi spielen? Die Toni?
Du hättest schon für Fußball. Ja. Nicht alleine, wenn du Position sagst, müsst ihr jetzt wissen.
Da gibt es 11 Spieler.
Ja, das weiß ich schon. Das mit 11 weiß ich. Und, aber mit Positionen, also meine Tochter spielt in keinster Form Fußball. Also das, wo der Punkt gewesen
ist. Also vom Typ her, ist sie eher eine, die hinten verteidigen wird und warten, bis die kommen und dann ausputzen und eine rutschen? Oder eher eine, die in der Mitte des Spiels versucht zu organisieren?
Sie wäre
oder Torfrau oder so?
Ich glaube, die Sängerin in der Pause. Die Sängerin. Oder die den Song am Schluss oder am Anfang singt. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt so die... Also ich meine, ich trage das jetzt um, gell? Also, aber jetzt müssen wir etwas finden, was für dich genauso schwierig ist, weil du wartest jetzt drauf. Ich sage, und welche Position würde deine Tochter spielen? Stürmerin?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe früher auch Stürmer gespielt.
Frage hast du gestellt, also.
Ja. Und ich habe mal darüber nachgedacht, ob man diese Positionen spielt oder die halt schon irgendwie zu einem passen. Weil ich habe dann schon gemerkt, Stürmer hat schon ganz gut zu mir gepasst, würde die Anja vielleicht jetzt auch sagen, ich bin relativ viel mehr rumgestanden und so, ja, die anderen das Spiel machen lassen und dann gesagt, hey, aber spürst den Ball am Ende zu mir, ich mach was damit, mach ein Tor, ja, aber da muss er mal zu mir kommen zuerst, der Ball, aber dann mache ich was. Also das hat ganz gut funktioniert. Bei der Toni wäre es vielleicht auch sowas, so irgendwie ist Mittelfeldspielerin, die Bälle verteilt und sagt, was jeder machen muss, das macht sie schon ganz gern. Sie sagt jetzt uns ja immer jetzt, dass die, ich will keinen Mucks mehr hören, sagt das die Rosi immer auch manchmal, wenn wir jetzt in der Früh, keinen Mucks mehr will ich hören, das habe ich schon 100 Mal gesagt und so. Vielleicht Trainerin, vielleicht wäre sie nicht so schlechte Trainerin, glaube ich. Ja? So, sie hat schon Empathie und kann alle dann ein bisschen mitbringen und geht auf Leute zu. Gleichzeitig kann sie dann schon auch so hart, ja, so wirklich so. Obwohl, nicht beleidigend, aber schon so, wo man sagt, puh, okay, also Trainerin. Ich glaube, die Toni wäre keine schlechte Trainerin.
Ich beantworte das für mich jetzt im Kopf, als das wärst alles gern du. Und ich versuche gerade zu sagen, würde ich gerne in der Pause von so einem Fußballspiel singen. Nein, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, meine Projektion funktioniert nicht so ganz, aber es sind auch nicht Fragen, die ich mir stelle. Deswegen glaube ich auch, dass ich das jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so ernst nehmen würde. Aber ich meine, ich habe schon cool gefunden, wie dieses White Stripes Lied, Seven Nations Army, also halt dieses Riff halt so zur Stadionhymne geworden ist. Und das ist ja, glaube ich, von Fußball bis Basketball, Eishockey, das ist ja wirklich überall, wo wir ja wieder bei den Stadien gehören sind. Also hast du das mitgekriegt, dass die Schotten und so, dass die halt auch bei Basketball-Matches oder irgendwo auftauchen und völliges Chaos stiften, weil einfach keine Sekunden Ruhe herrscht?
Ich habe irgendwo gelesen, sie waren in Boston bei irgendeinem Baseball-Match oder so.
Baseball-Match, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich passiert ist, weil es nur Reels sind. Gell? Also halt, ich stelle mir es halt so vor, so ein totally erneut Basketballer, die jetzt spielen wollen und auf das Quietschen ihrer Schuhe warten und sie und diese Army grölt dieses Dings durch. Und
nochmal den Dudelsack, eine Runde geht noch.
Ich glaube, mit denen dürfen wir es nicht einig, weil es könnte ja als gefährliche Waffe gesehen werden. Also.
Ja, ja, na gut. Aber ja, das mit den Liedern und so.
Diese Leidenschaft, ich habe mich vorher schon gefragt, wie man diesen Haken schlagen von WM zu unsere Kinder. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut hingebracht. Aber du machst ja auch einen Job, der mit einer gewissen Leidenschaft verbunden ist, das Schreiben, du bist Journalist. Und ich selbst bin Künstler, aber ich selbst kann von mir sagen, weil es sich ja in voll vielen dieser Sportdinge ja darum geht, früh genug zu starten oder halt es geht, oder zumindest glaubt man es. Du mit deiner Basketball-Brüdergeschichte hast mir ja dann das Gegenteil, das ist auch so mit Energie von sich heraus und keinen Zwang von außen. Aber wann hat denn bei dir so die Leidenschaft eingesetzt? Weil ich heiße ja Lang mit dem Nachnamen, das kommt, bin ich ganz ehrlich, ich bin von langsam. Also ich habe schon so, glaube ich, bis 14, 15, 16 braucht, um überhaupt zu bemerken. Ich meine sicher, die Beatles haben bei mir schon viel ausgelöst und da war ich 11, dass ich schon gern der neue Sänger von den Beatles gewesen wäre, aber so, dass man jetzt wirklich so aktiv wird. Also ich habe dann viel lang gebraucht, bis ich zum Gitarrespielen angefangen habe und so. Aber so, weil das Zeichnen und Malen konnte man im Heimlichen im Zimmer auch. Und das unabhängig sein war für mich auch da immer.
Aber also es kam 15, 16, so diese ganze Kultur,
ja, Pubertät, Musik und so. Dieses
was entdecken für dich?
Nein, ja, genau das meine ich. Das für sich und das will man. Und das macht man nicht nur aus Laune des Tages, sondern so da bleibt man dran.
Ja, also war bei mir auch ähnlich. Also ich habe schon mit 12, 13 das Basketball und so, das fand ich damals, müsste Michael Jordan diese ganze Zeit, das war ja der Streetball Anfang der 90er, Riesending, das hat mir schon taugt, diese ganze Streetball-Kultur, ein bisschen Hip-Hop und diese Hoodies und das, die war alles aus den USA, das war damals schon ziemlich cool. Aber dann bei mir hat es richtig angefangen, ähnlich wie bei dir, glaube ich, diese Musik und das Skateboard. Geschichten, ja, dann so Magazine kaufen und dann so alles sehen, was hat denn der da für Borddesign und was für Musik in den Videos läuft der dazu und wie schneiden die und was hat der an, also so, wo man gedacht hat oder ich das Gefühl gehabt habe, da taucht man jetzt in eine Welt ein, die ist komplett neu, die ist spannend, die ist irgendwie ein bisschen gefährlich und das ist aber deine Welt. Ja, so
genau, das eigene zu finden.
Ja, und wenn du sowas hast und das kannst du natürlich, glaube ich, schon auch mit 7, 8 wahrscheinlich, wenn du irgendwas entdeckst und einfach das Gefühl hast. Aber in der Pubertät, mit 14, 15, da entscheidet sich das dann ja oft, ob man das irgendwie weiter verfolgt, auch solche Sachen, oder ob das halt irgendwie so eine Phase oder so ist.
Ne? Es gibt bei mir das eine Bild, das erste Bild, das ich zu Hause gezeichnet habe, mit diesem, sag ich mal, Bewusstsein. Ich muss halt schauen, was für Datum das war, ob ich da wirklich so 11 war oder so. Ich glaube auch, weil die Beatles waren da sicher schon, nur da war es halt so ein geheimer Wunsch im Kopf, aber dieses Aktivwerden, dass man halt wirklich auch was tut in die Richtung. Mhm. Und mir kommt vor, das merkt man ja auch nicht einmal, dass man es tut. Also,
ja, und dann, ich glaube, das ist ja so dieses, du machst das dann, du wirst ja dann irgendwie auch das nach außen tragen im Sinne von, das muss irgendwie raus, so gesagt mal. Und du connectest dich dann damit anders. Du suchst dir dann auch, was dir damals, als wir aufgewachsen sind, irgendwelche Magazine oder was immer, gab es noch kein Internet oder was immer. Wo gibt es sowas auch noch? Was ist das überhaupt? Machen das andere auch? Und dann triffst du in der Schule vielleicht zwei Leute oder im Nachbarsort oder bei uns in Fürstenfeld immer in der Kleinstadt Leute. Und dann entwickelt sich das so weiter. Also, dass das nicht nur, finde ich, also bei mir zumindest für dich, sondern du willst das irgendwie dann schon teilen und gemeinsam irgendwie erleben. Und dann hat das, finde ich, nochmal eine ganz andere, für mich, so eine Wichtigkeit kriegt, weil du nicht mehr das Gefühl hast, das bist du, nur du, sondern das sind mehrere. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Und sowas, finde ich, gemeinsam zu erleben, ist für jedes Kind, glaube ich,
also bei schön. Dir geht es viel ums Kollektiverleben. Ja, bei mir war es doch anders. Also ich weiß nicht, ich habe diese zwei Sammelalben der Beatles, das Blaue und das Rote, sind so Greatest Hits, wo ich jetzt nicht weiß, wie wirklich hassen, die ich entdeckt habe in der Plattensammlung meines Vaters, die irgendwie auf was der erste Walkman und so. Und ich glaube schon, dass das mit dem gestartet ist. Aber es ist halt jetzt im Vergleich zu dem, was du redest, in meiner Form sehr autistisch gewesen. Also sehr nur für mich, ich meine autistisch jetzt nicht im pathologischen Sinne, sondern ich habe etwas für mich alleine. Und auch, ich kann mich erinnern, in der Schule und so, da gab es keinen zweiten oder so, mit dem du über das geredet hast. Da waren gerade New Kids on the Block und so. Also die Burschen, das mit der Musik, das war damals gar nicht so breit. Also so, dass da jetzt irgendwelche Leute Musik gehört hätten oder so. Und mit dem Zeichnen war ich auch allein. Also es war immer so, ich bin immer in dieser Einzelposition gelandet. Es ist arg. Ich habe über das noch nie mein Leben nachgedacht. Erst jetzt, reflektierend an deiner Situation, die du beschreibst.
Aber da interessiert mich jetzt was, weil ich habe, Skateboardfahren ist ja auch was sehr Individuelles, oder du hast ja keine Vereinsstrukturen und das Ganze, aber man macht es dann am liebsten schon für die gemeinsam. Oder Musik vielleicht dann ja auch am Ende gemeinsam. Und ich habe für mich bemerkt, als ich jetzt vor 2 Jahren überlegt habe, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr Sport machen, aber kein Einzelsport, jetzt nicht nur Skateboard fahren oder Tischtennis, sondern ich würde gerne einen Mannschaftssport wieder machen. Ich würde gerne jetzt mit 46 mit anderen was gemeinsam.
Profifußballer werden.
Ja. Nein, aber so nicht nur Radl fahren allein, was ich auch gerne mache, aber ich würde gerne auch, weil das habe ich früher nicht immer so gut können, in der Gemeinschaft, ja, mit anderen, da hat jeder seine Rolle, aber man schafft es gemeinsam. Und deshalb bin ich jetzt wieder beim Basketball gelandet und das macht mir echt Spaß. Und da denke ich zum Beispiel auch bei der Toni.
Bist du einmal in der Woche Basketball spielen?
Einmal die Woche. Heute ist wieder Mittwoch am Abend. Vienna Capricorns, so heißt der, ich sage immer, Middle-Aged Dads Trying to Survive. Und da spüren wir, sind alles halt so Männer in meinem Alter.
Rage Against the Bandscheibenvorfall. Ja,
ungefähr so. Aber das macht mir tatsächlich Spaß, weil das nicht nur ich bin, sondern da muss ich mit anderen zusammen spielen. Und das ist schon was, was ich nochmal gelernt habe in den letzten Jahren. Und das finde ich ja wichtig. Und da haben wir auch überlegt für die Toni, ich finde das, Alarm was zu machen, würde mich fragen, wie du das siehst, das Künstler, wo du
da früher Alarm bist. Das ist so, wie es bei mir halt war. Das, und ja. das war mir ja nicht wichtig. Du hast ja kein Bewusstsein gehabt, was mir da passiert.
Ja.
Ich denke jetzt retrospektiv drüber nach.
Aber das ist schon, finde ich, so vom Lernen her sozial, ich finde es wichtig, dass man für sich allein was entdeckt, was einem Freude macht, an dem man sich festhalten kann und dem man nachgeht. Aber dann schon auch, dass man, finde ich, lernt, mit anderen das gemeinsam zu machen oder zu teilen und auch seinen Platz ein bisschen so zu finden, ja, so in einer Gemeinschaft. Ja. Das finde ich dann schon auch wichtig. Und da denke ich mir dann schon, wenn die Toni dann was macht, macht sie das dann allein, ja, nur, oder Kunst ist ja schon was man oft allein macht, ja, man hat ja Musik gemacht, aber man macht ja dann schon, man macht ja Ausstellungen auch oder macht gemeinsam dann Musik, das ist ja dann schon immer der gemeinschaftliche Prozess. Aber
ich meine, ich weiß nicht, du wirst dich vielleicht noch erinnern können, also auch egal, ob man es jetzt, du hast das im Kollektiv immer gemacht, ich immer für mich alleine, aber unterm Strich, der Outcome hat ja trotzdem ein Ziel und das ist trotzdem die Masse. Die Aufmerksamkeit damit zu kriegen, also eben zu zeichnen oder zu malen, um andere Leute zu beeindrucken, Skateboard fahren, um andere oder Basketball spielen, um nicht nur um das Spiel zu gewinnen, sondern eben das vor anderen Leuten. Es geht schon immer um dieses Startum oder das, ich meine, an, es ist irgendwas Evolutionäres, halt irgendwie sich da so zu etablieren oder so. Und wir halt in einer Gesellschaft leben, in der wir das halt so mit Luxusprodukten, die ja nichts produzieren, also die nicht ernsthaft, also halt nicht überlebenstechnisch zur Gesellschaft beitragen.
Aber du machst das dann ja in erster Linie deshalb, oder? Weil zum Beispiel als diese
Nein, das hat ja geendet bei mir. Irgendwann mal war es wirklich nur mehr, ich möchte nur mehr einen beeindrucken, das bin ich selber. Ja. Also ich möchte schauen, boah, an das. Und mir ist es sogar unangenehm, wenn andere sagen, das ist voll super oder so. Wenn man denkt, erstens mal, ich weiß eh nicht, ob du liegst.
Aber im Idealfall schafft man irgendwie ja beides, oder? Weil es im Sport auch so, als diese Corona-Zeit war und da die Stadien leer. Das ist ja ein komplett anderes Gefühl auf einmal. Natürlich spielen die Leute, weil sie selber gerne Fußball spielen oder Kunst machen. Aber wenn du dieses Publikum nicht mehr hast, diesen Austausch, wie das ankommt, es geht nicht darum, dass du ein Star dann sein möchtest, sondern einfach, du machst das ja schon auch als Mittel, als Kommunikation oder so. Mhm. Ja. Und das finde ich schon, spannend, ja, wenn man diesen beides das für sich was machen, aber gleichzeitig in Kommunikation. Und das würde der Toni schon wünschen, weil er das einfach fürs Leben irgendwie schon gut findet, wenn man das so hinkriegt. Ja.
Ich meine, und was ich halt da aus meiner Kindheit jetzt mitnehmen kann und meinem Kind auch weitergeben möchte. Ich meine, ich möchte mein Kind zu nichts zwingen, wie ich eben mit der russischen Mutter besprochen habe, dass wenn es Profi-Balletttänzerin werden müsste, hätte ich sie schon viel früher dazu erziehen müssen. Und dass ich mir denke, ich möchte zumindest der Elternteil sein, der halt fördernd da ist, aber halt auch keine Steine in den Weg legt. Also ich sage, die Erkenntnis stellt davor, die Tänzerin war bei mir kurz schon so mit ein bisschen so, wenn die das ernsthaft macht. Also diese Befürchtungen oder Ängste waren plötzlich da. Und obwohl ich selbst Kunst studiert habe und mich in einer total schwierigen Welt bewege, wo nichts stabil ist, wo sich alles dauernd bewegt und umbricht und da habe ich das erste Mal diese Angst entdeckt, also dass wenn sie jetzt wirklich ernsthaft Balletttänzerin werden würde, boah, das würde mich voll stressen. Gell, also. Und, aber halt gleichzeitig möchte ich halt trotzdem da nicht Träume beenden und Steine in den Weg legen. Ich meine sicher, irgendwann hat mir Mutter beim Umziehen in der Garderobe im Kindergarten gefragt, ja, unser Sohn möchte jetzt Künstler werden und du und deine Frau, ihr seid ja beide Künstler. Und was würdest du ihm da raten? Ich habe gesagt, naja, ich meine, ich finde, dass es total wichtig ist, als Künstler zuerst Jus oder Wirtschaft zu studieren. Es hat im ersten Moment zwar sehr sarkastisch gewirkt und ebenso genau das, wo ich froh bin, dass es meine Eltern bei mir zum Teil nicht gemacht haben, sondern diese Freiheiten erlassen haben. Und sicher meine Mutter gesagt, werd Arzt und was ich was alles. Aber gleichzeitig habe ich das mit dem Wirtschafter und Juristen so gemeint, du brauchst einen juristischen Background, weil da draußen diese Kunstwelt so ein Haifischbecken ist. Du musst die wirtschaftlich auskennen, weil es ist nicht nur Elfenbeinturm, da draußen geht es ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, dann sind die Menschen gnadenlos. Und diese Ahnungslosigkeit, wo dich Kunstakademien durchschicken, die ist eigentlich schockierend für mich. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Kurse gibt auf der Angewandten und auf der Bildenden, wo es die juristisch mit Urheberrecht und auch mit verschiedensten Sachen halt, also wie man Rechnungen richtig steuert und so. Oder, aber aber wie man sich vom Beschissenwerden halt am besten schützt und so. Und ich glaube, dem kämpft man ja egal, weil man die Sportler, die ja Verträge unterschreiben, Knebelverträge, was auch immer, es ist ja überall.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, weil du jetzt gerade Sport und Kunst angesprochen hast, das Faszinierende finde ich an den Sachen, also nicht nur, dass wirklich erfolgreiche Sportler und Künstlerinnen wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, aber es begeistert Leute, anderen Leuten beim Fußballspielen, Basketball oder Ausstellung oder Kunst oder Musik anzuschauen. Und das ist eigentlich genau das, was die Kinder am meisten Freude macht, wenn sie nur so klein sind. Spielen, malen, irgendwie mit ihren Stöcken was ausprobieren. Genau diese ursprüngliche Geschichte, die ihnen so Freude macht. Ja, einen Sport zu machen, eine Bewegung, irgendwas da irgendwo reinzuwerfen oder irgendwie mit Musik was zu machen oder was zu singen oder was zu malen. Und das aber gleichzeitig immer so, ja, Kunst und Sport, ja, viel Glück und so. Aber genau das macht den Kindern so viel Freude.
Naja, also Corona hat da ja ein bisschen was anklopfen lassen. Beim Sport bin ich nicht so informiert, das ist halt die Welt, wo du mehr weißt. Aber ich glaube, dass da draußen, also ich meine, es ist ja oft dieses KI-Thema, was wird KI alles ablösen? Und ich bin im ersten Moment, ich glaube, die Kunst, der wird zum ersten an den Kragen gehen und so weiter. Aber mir kommt vor, dass die Handschrift, also wie man selbst, also halt das Analog, das Handgemachte, das menschlich Gemachte, ich glaube, dass es extrem an Wert gewonnen hat. Dass es eben nicht durch eine KI geschickt worden ist, dass es nicht irgendwie generiert wurde in einem hochkomplexen Bleistift, wie ich die KI gerne nenne. Und im Sport ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob es genauso lustig ist, fußballspielenden Robotern zuzuschauen oder einfach Menschen zuzuschauen, die Fußball spielen. Obwohl diese Roboterspiele ja auch sehr lustig sind.
Ja, ich habe noch keins gesehen. Ich glaube, ich schaue mal lieber sechste Liga, Südburgenland, Stenaz gegen Stenaz 2 oder Stenaz gegen Ollersdorf an.
Als die Reserve gegen die Kampfmannschaft. Trainingsmatch oder.
Na gut, Florian, dann würde ich sagen, du hustest eh schon dahin, trink mal einen Schluck Wasser und jetzt ist es Mittwoch, 10.20 Uhr. Ich glaube, heute ist gar kein Spiel mehr, jetzt bis irgendwann.
Bis 6 Uhr in der Früh, ja. Oder? Nein, 3 in der Früh.
Ich weiß nicht, ob, wenn wir jetzt rausgehen, ob irgendwelche gesoffenen österreichischen Fußballfans unterwegs sind, die seit 6 Uhr schon Bier getrunken haben. Wahrscheinlich nicht. Ist auch mal angenehm.
Das sind wieder so Fragen, die mich jetzt total interessieren würden. Weil ich sage, das Spiel interessiert mich nicht. Aber solche Sachen, die du gerade ansprichst. Saufen die Leute jetzt früher?
Ich habe schon gesehen vorhin auf Instagram, so ein Kollege von mir, irgendwo in einem Gasthaus oder wo ist er gesessen, Österreich 6 Uhr morgens und ein Krügel in der Hand. Ja.
Naja, mit einem alkoholfreien Limettenradler von wem auch immer.
Ich trinke jetzt einen Kaffee, trinke einen Schluck Wasser und dann bis zum nächsten Match, bis zur nächsten Ausgabe vom Vaterkater.
Grüß Enk.
Vaterkater. Vater.